Freizeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ossendorf.
Hallo, servus miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von einer Halbzeit mit.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Hallo. Hallo.
Ja. Wer ist da?
Hier ist dein kongenialer Partner. Hier ist die rechte Hand des Teufels, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Hallo Wolfuß.
Hallo Ossi.
Wie geht's dir?
Gut. Gut. Ich bin nach wie vor. Es hat sich wenig getan. Also jetzt sag mal inhaltlich. Aber das ist, da erzähle ich dir ja nichts Neues. Wie ist es in der Quarantäne? Ist die Quarantäne beendet?
Die Quarantäne ist beendet, seit gestern. 14 Tage sind um. Dementsprechend bin ich froh, weil ich bin ein freier Mensch, mehr oder minder.
Also so frei im Rahmen, man das, im Rahmen ja, der Möglichkeiten, genau, die das Leben.
So frei man das in diesen Tagen sein kann.
Ja.
Aber das heißt, ich darf wieder einkaufen gehen. Ich bin immun, weil,
Und warst du schon wieder einkaufen auch?
Nein, ich war noch nicht einkaufen tatsächlich. Wir haben gehamstert. Nein, wir haben tatsächlich Lebensmittel gibt's noch, die reichen noch bis zum Wochenende.
Wir suhlen uns im Klopapier. Wir wissen gar nicht wohin.
Aber ob du es glaubst oder nicht, ich freue mich wirklich übermorgen ist es, am Samstag mal auf den Markt, auf den Wochenmarkt zu gehen.
Ja.
Ich kann dir
aus eigener Erfahrung sagen, es ist sehr, sehr einsam. Also man kommt sich so ein bisschen vor wie in einer Alienstadt. Also ich versuche ja so am Tag so eine Stunde rauszugehen. Mein Zeh lässt wirklich nur spazieren gehen zu, also laufen noch nicht, aber eben spazieren gehen. Und die Leute überinterpretieren die Regeln, habe ich den Eindruck. Also die Menschen gehen wirklich 40 Meter an dir vorbei und vermeiden Augenkontakt und auch guten Tag zu sagen. Also ich glaube, dass alleine das Wort guten Tag, hallo, servus, grüß dich oder wie auch immer man es sagen will, das ist schon, da kann schon eine Übertragung stattfinden. Also ich bin wirklich sehr, sehr neugierig, wie sich diese Welt verändert, wenn der Rollladen wieder ein Stück weit hochgelassen wird und sich Leute wieder begrüßen müssen. Also die Netiquette wird sich verändern in diesem Land, glaube ich.
Die Netiquette ist gut, ja, das stimmt. Also
alle haben so einen Mundschutz an und ich war jetzt kürzlich im DM-Markt, ich wollte eigentlich ein Bild machen, ich war im DM-Markt, da ist, wenn hier der, wie heißt jetzt hier, das Giftbataillon irgendwo einfällt, so mit Ganzkörperanzügen und Schutzbrille und so, da waren Menschen, die so aussahen, die aber ganz normal halt für die Familie eingekauft haben, bisschen Babybrei, bisschen... Keine
nicht
Ahnung.
Dein Ernst.
Ja, ja. Also es gibt auch wirklich viele Menschen, habe ich den Eindruck, die es überinterpretieren. Also
krass.
Also wenn du mich fragst, ob ich glaube, dass die Leute mittlerweile verstanden haben, den Ernst der Lage verstanden haben, möchte ich sehr deutlich und sehr klar mit ja beantworten.
Also es ist
die Frage ist doch, ob nachher soziales Leben und soziales Miteinander überhaupt wieder möglich ist.
Nee, genau, man macht einfach so weiter. Wir begrüßen uns nicht mehr mit Handschlag, wir umarmen uns nicht mehr, fassen uns nicht mehr an.
Wir gucken scheu zur Seite, wenn jemand
genau, gucken weg.
Und machen einen großen.
Verschreckt, leicht verschreckt, wenn Menschen einem begegnen. Ich habe soeben ein Zitat von Freddy Bobic gelesen, der sagte, er freut sich jetzt schon auf den Tag, wenn das erste Fußballspiel wieder stattfindet, weil das wird so eine Explosion sein, das wird so ein gigantisches Fest werden. Das ist auch so ein bisschen, also ich glaube, es fiebern ja wirklich alle dem Tag entgegen, wenn Fußball wieder mit Zuschauern auch dann stattfinden wird.
Ja.
Auch wenn es noch sehr, sehr weit weg ist. Ich glaube, dass es tatsächlich Richtung 2021 gehen könnte mit Zuschauern. Aber die Frage ist, die ich mir gestellt habe, habe ich kürzlich auch mit ein paar Kumpels drüber diskutiert, ob der Fußball seinen Zauber auch verlieren kann in dieser Zeit. Durch diese Geisterspiele, glaubst du das?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, man besinnt sich wieder darauf, was eigentlich Spaß macht. Nämlich das Spiel an sich. Und man ist einfach wieder froh und kann es dann auch wertschätzen, in einem vollbesetzten Stadion zu sitzen. Und ich glaube, dass zumindest in der Anfangszeit so politische Diskussionen, also Sport- und Fußballpolitische Diskussionen aufhören. Also es geht jetzt dann nicht mehr darum, einzelne Personen zu verunglimpfen. Auch die Ultra-Problematik, denke ich, wird erstmal, also was heißt Problematik? Sagen wir, die Ultra-Thematik wird erstmal überhaupt keine Rolle mehr spielen, weil sich einfach jeder darauf freut, wieder ins Stadion zu gehen und einfach nur ein Spiel zu gucken.
Und ja, das ist, also ist auch mein Gefühl.
Also so eine ursprüngliche Begeisterung, glaube ich, wird es wieder geben. Darauf freue ich mich auch sehr, muss ich ehrlich sagen.
Freue ich mich auch. Die Frage ist, was passiert in diesem, jetzt sagen, wir können jetzt einfach mal einen fiktiven Zeitraum nennen, weil wir, selbst wir können nicht in die Glaskugel schauen, auch wenn wir schon oft das Gegenteil bewiesen haben.
Manchmal.
Ich sag mal, es würde jetzt realistischerweise Mitte Mai irgendwie wieder losgehen mit Geisterspielen, ja, und würde aber bis Dezember, Januar dauern, bis Zuschauer wieder zugelassen werden.
Sehr wahrscheinlich.
Die Frage ist,
sehr wahrscheinlich, ja.
Ist es relativ wahrscheinlich, dieses Szenario, ja, glaube ich auch. Die Frage ist, was passiert dann mit dem Fußball in diesem halben Jahr, weißt du? Also ja, nimmt man das an, weil diese Geisterspiele, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, die stattgefunden haben, waren ja unerträglich, ehrlicherweise. Aber vielleicht ist man jetzt dann wieder so fußballgeil, dass man
ja
sagt,
es kommt, ne, glaube ich, darauf an, von welcher Seite man auf die Welt guckt. Also wenn man von vollbesetzten Stadien kommt und hat Geisterspiele vor der Brust, ist man mäßig begeistert, sagen wir es mal so. Wenn man aber von gar keinem Fußball kommt und bekommt dann Geisterspiele vorgesetzt, ist es erstmal so, dass es eine gewisse Vorfreude auslöst. Und dann muss man halt sehen, was passiert damit und was passiert mit der Begeisterung, wenn das über Monate hinweg dann passiert. Ich bin gespannt. Ich bin auch fast sicher, dass sie die Saison irgendwie versuchen werden, zu Ende zu bringen. Und
ja,
mal gucken, was die internationalen Wettbewerbe machen. Und dann, ja, also dann kriegen wir sicher Mitte August, wenn es dann mit der neuen Saison losgeht, wenn es dann überhaupt Mitte August ist, auch das vermag ja keiner wirklich zu beurteilen. Müssen wir die Sachen nochmal neu bewerten. Ob man dann vielleicht auch in den Kalenderjahrrhythmus geht, geht das überhaupt? Inwieweit spielt da die UEFA mit, auch der internationale Kalender? Das wird man alles sehen müssen.
Ja, da hängen ja noch 1000 Fragezeichen dran, ne? die man noch gar nicht beantworten kann.
Ja,
aber auch heute wäre Fußball gespielt worden, du hättest...
Aber erlaub mir noch eine Frage. Jetzt hat das IOC sich auch dazu durchgerungen, endlich die Olympischen Spiele abzusagen, weil das waren ja so die letzten, die gesagt haben, ach, warum eigentlich nicht, ne?
Ja,
also können wir doch, wieso? Wenn Marathonläufer sich auf dem Balkon fit halten können, dann können wir doch auch Olympische Spiele stattfinden lassen. Die Sportwelt steht still. Also jetzt bist du Sportchef in einem der größten Verlagshäuser und Digitalhäuser, die dieses Land hat. Was und über was schreibt und berichtet ihr?
Es ist natürlich eine sehr, sehr berechtigte Frage, die du da stellst, weil es werden jetzt Zeiten kommen und da gehen wir von aus, dass es mindestens mal einen Monat so sein wird.
Viel Best-of.
Ja,
geschah?
Nein, man muss natürlich muss man jetzt sich Dinge überlegen, kreativ sein, Serien starten. Also wir haben uns jetzt mit der Redaktion zusammengesetzt, wir haben zwei Serien jetzt bestellt sozusagen, die jetzt ab nächster Woche starten werden. Mit einer werden wir auch einen Podcast machen. Das heißt die neuen Stars des Weltfußballs.
Okay.
Also wir werden klassische Porträts schreiben über die nächste Generation, Cristiano Ronaldo, Messi und Ibrahimovic, die es irgendwann nicht mehr geben wird, und wollen mal den Lesern und Usern die neue Generation vorstellen. Und ich glaube, das kann ganz spannend werden. Wir sind dann mit vielen Gesprächspartnern auch im Austausch, die Jungs mal erklären, einschätzen sollen. Ich glaube, das kann ein richtig gutes Ding werden. Dazu, ich will jetzt auch noch nicht zu viel verraten, weil die Leute sollen ja auch noch einen Überraschungseffekt haben. Aber um es einfach zu beantworten, es ist natürlich schwierig, ne? Es ist schwierig. Also eine Printberichterstattung aufrechtzuerhalten ist das eine, eine rund um die Uhr Digitalberichterstattung im Sport aufrechtzuerhalten, ohne dass Sportveranstaltungen stattfinden, ist natürlich nicht ganz so einfach. Aber ich glaube, dass man da auch andere Schwerpunkte setzen kann, ne? Wir haben ja unsere Amateurfußballkampagne, die kennst du ja auch, die unterstützt du auch, GAPFAF, das gemeinsame Aktionsbündnis zur Förderung des Amateurfußballs. Kurz und knackig GAPFAF. Wer Bock hat, sich das mal anzuschauen, Hashtag GAPFAF. oder unter www.gapfaff.de. Da sind auch ganz, ganz viele prominente Unterstützer schon dabei. In diesen Zeiten ist es natürlich dann auch eine Chance wiederum, solche den Amateurfußball, das Ehrenamt und so weiter wieder mal in den Vordergrund zu stellen, Menschen zu zeigen und über sie zu berichten, die sonst nicht so Erwähnung finden, wenn der große Sport läuft. Ne? Ja. Also das ist so ein bisschen das, was wir uns jetzt auf die Fahne geschrieben haben, um die Zeit zu überbrücken, bis dann hoffentlich in der Bundesliga und überall wieder der Ball rollt und auch in anderen Sportarten natürlich wieder Sport betrieben wird. Wobei, ich habe gerade wirklich, kurz bevor wir angefangen haben, habe ich eine nahezu schockierende Nachricht bekommen, dass selbst Distanzschach jetzt unterbrochen ist. Ja. Ich weiß nicht, wie fern du im Schachgenre
Schach, unterwegs bist. Schach jetzt weniger, Distanzschach habe ich immer sehr empathisch verfolgt.
Ja, wirklich. Also es gibt im Schach einen großen Menschen, der heißt Carlsen, das ist ein Norweger. Kennst du auch? Hast du schon mal gehört?
Hab ich schon mal gehört, ja. Ja, klar, der ist so Weltmeister geworden auch.
Genau, mehrfacher Weltmeister jetzt und wir haben letztes Mal über einen sehr, sehr spannende Distanzschachgeschichte haben wir geschrieben, Carlsson vom Schach.
Passt gut in die Reihe Pitbull an die Leine. Ich glaube im Übrigen, wenn ich das nochmal kurz sagen darf, dass Lapin Kulta mittlerweile der bekannteste finnische Fußballer in diesem Land ist.
Das hast du Feedback bekommen, höre ich daraus.
Ja, viel. Die Geschichte ist gut angekommen. Aber Carlsson vom Schach ist natürlich auch gut.
Ja, ich sag mal, wenn ich dir eins aus dem Nähkästchen plaudern darf, also die, ich nenne sie jetzt mal klassischen Spieltexte eines Schachspiels sind überschaubar interessant. Ja.
A2, Bauer, A2, richtig. A3.
Ja, genau. Okay. Also umso origineller muss dann halt manchmal die Überschrift sein. Aber ich war geschockt. Also das Spiel von Carlsen scheint unterbrochen.
Sagt der Wissende, ja. Carlsen vom
Schach. Gefällt mir gut. Wir sind ein bisschen weg vom Fußball gekommen. Heute wäre Fußball gespielt worden, wie gesagt. In Madrid, ja.
Ja. Wie sieht so eine klassische Reise mit der Nationalmannschaft aus? Du gehst ja mit dick und dünn. Durch dick und dünn mit der Nationalmannschaft. Ich kann mich erinnern, dass du mal erzählt hast, dass dich der DFB, dich und viele Journalistenkollegen im Regen hat stehen lassen mal, dass du mal im Zimmer oder letztlich auch Bett von Lukas Podolski, also nicht mit, sondern von geschlafen hast, stimmt?
Richtig, das war 2014 bei der WM, ja.
Wie sieht so für gewöhnlich so eine Reise aus beim DFB?
Es hat sich ein bisschen verändert, muss man sagen, wie so vieles. Werde ich dir auch kein Geheimnis erzählen. Früher waren wir wirklich nah dran und sind mit der Mannschaft geflogen. Das hat sich mittlerweile geändert. Also eigentlich ist es nur noch bei Turnieren der Fall, dass man mit der Mannschaft reist. Ansonsten ist man sozusagen mit dem DFB-Tross schon unterwegs, aber man sitzt nicht mehr in einem Flieger oder so mit der Mannschaft, wie es früher mal war.
Okay.
Das ist noch gar nicht so lange her. Ansonsten sieht so eine Woche aus, die treffen sich ja meist, in dieser Woche wäre es so gewesen, am Montag hätte sich die Mannschaft in Düsseldorf getroffen, dann gibt es eigentlich täglich ein Training, wo 15 Minuten für gewöhnlich Journalisten zugelassen sind, das heißt, wir finden uns da irgendwann ein, dürfen eine Viertelstunde zuschauen, wie die sich dehnen und den Ball hochhalten. Und wenn es dann einigermaßen spannend wird, werden wir rausgejagt.
Ja, das kenne ich auch aus der Champions League. Und meistens ist es so, dass sie, also Journalisten sind nur vor der Haupttribüne zugelassen, auf oder am Seitenrand der Haupttribüne. Und die Brüder dehnen sich aber vor der Gegentribüne im linken hinteren Eck und machen da ihre Übungen. Und
genau
springen so ein bisschen über Hütchen, spielen ein bisschen Kreis. Dann gibt's einen Pfiff. Dann kommt so ein grimmiger UEFA-Meister und kehrt alle raus. Und dann wird's spannend.
Genau so ist es. Also das deckt sich eins zu eins mit der Nationalmannschaft. Ab und zu, wenn Yogi einen guten Tag hat, also es ist ja wirklich bei der Nationalmannschaft bestimmt Yogi halt, ne, was Phase ist, wenn jetzt ein Testspiel ansteht, so wie jetzt heute gegen Spanien gewesen wäre, manchmal sagt er dann, okay, könnte auch bis zum Ende bleiben. So,
okay.
Das ist aber so ein bisschen, eigentlich ist das immer so nicht vorhersehbar. Natürlich bei einem Turnier ausgeschlossen, bei einem Testspiel ab und an mal möglich, also zuletzt war es, erinnere ich mich, als sie in Dortmund gespielt haben, gegen Argentinien, genau.
Ja.
Da waren alle schon, haben schon kehrt gemacht und es war auch sehr kalt und man hatte sich nicht besonders dick eingepackt, weil man wusste, es geht ja eh nur eine Viertelstunde. Und hat, Mensch, bleib doch noch. Und dann haben sie ewig trainiert. Ich weiß, ich glaube, über 2 Stunden trainiert und alle haben sich den Arsch abgefroren.
Ja.
Aber sind natürlich dann froh, wenn du dann tatsächlich wirklich mal bis zum Ende gucken kannst. Zumal das muss ich wirklich auch immer wieder erwähnen, dass Jogi Löw wirklich auch ein sehr, sehr entspannter Mensch ist. Also der kam dann auch wirklich zu den, waren vielleicht eine Handvoll Kollegen, die bis zum Ende dann durchgehalten haben und hat dann auch einen blöden Spruch gemacht, so nach dem Motto, ja, jetzt durfte der mal länger bleiben und jetzt war er nicht gescheit angezogen, unprofessionell, haha.
Ja.
Und am Nachbarplatz trainierte übrigens ein gewisser Herr Moukoko mit der U, ich weiß nicht, 18, 19 war es, glaube ich, da von Borussia Dortmund.
Ja.
Und da kam halt gerade so das Thema auf, ne?
Ja.
Ob Herr Löw, haben Sie den denn da schon gesehen? Der ist ja nur ein paar hundert Meter weiter weg. Und da gab es dann ganz, ganz netten Plausch. Also Jogi ist dann in solchen Situationen auch wirklich immer sehr, sehr entspannt.
Gibt's einen wirklichen Erkenntnisgewinn bei Abschlusstraining, bei dem Abschlusstraining der Nationalmannschaft?
Nee. Also ich finde nicht.
Ich sage dir, wenn ich das mal kurz einschieben darf, das schärfste Abschlusstraining, was ich jemals gesehen habe, war das Abschlusstraining, ist schon, würde sagen, 9 Jahre her, Schalke unter Felix Magath. Co-Trainer damals.
Seppo Eichhorn. Oder Werner Leute.
So, nee.
Ja.
Ich bin mir fast zu 100% sicher, dass es vor einem Champions-League-Spiel war gegen Lyon. Die haben also Torabschlussaktionen trainiert. Wir durften das komplette Training zugucken und das war also so, der Spieler startet Mittellinie, spielt im Zentrum einen an, der schickt ihn steil lang die Linie lang, ne?
Mhm.
Flanke von außen in der Mitte, Torabschluss. Was wir da zu sehen bekommen haben, war, also ist mit Slapstick unzureichend beschrieben. Es kam kein einziger Ball an. Die haben eine Viertelstunde sich die Seele aus dem Leib geflankt und haben aber hinters Tor und weiß da oder in der Mitte, also völlig ohne Gegenspieler. Der Ball sollte in die Mitte kommen. Konntest ihn annehmen, direkt wurscht. Einfach, du musstest den Ball irgendwie aufs Tor ziehen und es schaffte keiner, auch nur annähernd in die Nähe des Tores zu kommen.
Darf ich dich einmal unterbrechen, Wolf?
Ja?
Ich kann die Halsschlagader von Felix Magath bis es hier war, pochen.
Der hat die ganze Zeit hämisch gelacht und hämische Kommentare abgegeben. Wir haben ja wirklich gedacht, was ist das denn hier für ein Schauspiel? Also es war dann teilweise so, dass die Bälle nicht richtig gestoppt haben an der Torauslinie, den Ball ins Aus gehauen haben, zu lang und zu weit sich die Dinger vorgelegt haben und der stand in der Mitte und hat also mit beißenden Kommentaren das alles begleitet und kommentiert. Und es kam ein französischer Kollege, ein französischer Fernsehkommentator kam zu mir und fragte mich, was um alles in der Welt machen die denn hier? Das ist doch, wer spielt denn da morgen? Weil, also im Subtext stand von den Gurken, die hier gerade versuchen, irgendwas mit dem Ball zu machen, kann es ja wohl keiner sein. Ist kein Witz. Am nächsten Tag war das Spiel und es fiel nach so einer Situation, also zu Lauf über einen Außenverteidiger, er spielt ins Zentrum, Außenverteidiger hinterläuft, Richtung Tor, Auslinie, lang, Flanke in die Mitte und ich meine, Raoul, Tor. Es fiel ein Tor und da habe ich die Geschichte erzählt und dann konnte ich die Geschichte halt auch aus vollem Herzen und auch voll ausschmückend erzählen. Sie können sich nicht vorstellen, was ich da gestern gesehen habe.
Da sind wir dabei, dann bringt dir natürlich absolut, also es bringt, nicht falsch verstehen, es bringt immer was,
ja,
ein Training zu Ende oder in voller Länge gucken zu können, gucken zu dürfen. es kommt ja auch darauf an, wie sehr man sich selber darauf einlässt und damit beschäftigt. Das ist ja so ein bisschen ein Reflex geworden, den man an sich selbst und auch bei den Kollegen feststellt. Du hast ja gar keinen Bock mehr drauf, ne? Also du sagst halt auch so, weil einen das so sehr ärgert, dass sich das etabliert hat, nach einer Viertelstunde Aufwärmen weggeschickt zu werden. Ja. Man sagt, weißt du was, dann sollen sie doch, so ungefähr, ne? Das ist so der Tonus bei Reflex, der Reflex bei vielen Leuten. Andererseits, wenn man da mal zugucken darf, dann ertappt man sich, dass man auf dem Handy rumdaddelt, statt dann wirklich mal aufmerksam zu verfolgen. Weil, wie du ja richtig sagst, irgendwas kannst du immer entdecken. Sei es an der Geste, vielleicht kann man es für irgendeinen Einstieg dann am nächsten Tag beim Spiel gebrauchen. Oder ein Spieler, der sich besonders hängen lassen hat beim Training, der dann nicht spielt, dann kannst du halt sagen, weil man ist ja schon in einer exponierten Stellung, dass man dabei sein kann und dieses Abschlusstraining verfolgen kann. Ne? Und das sollte man als Reporter dann natürlich auch bestmöglich nutzen. Aber es kommt halt eigentlich so gut wie nicht mehr vor. Ja. Und um auf deine Frage vom Anfang zurückzukommen, es gibt dann eigentlich jeden Tag eine Pressekonferenz bei der Nationalmannschaft, auch mit unterschiedlichster Besetzung, wobei ich sagen muss, beim DFB versuchen sie das eigentlich wirklich immer sehr, sehr prominent zu besetzen. Was auch damit zu tun hat, dass natürlich die Interviewanfragen sich oft bei den gleichen Spielern stapeln. Ne? Also das ist dann der Kapitän, Neuer oder Kroos, Spieler, die nicht so oft auch Einzelinterviews geben. Die bekommen dann natürlich 20, 30 Anfragen für diese Länderspielpause und dann sagen die, bevor ich jetzt 30 Interviews gebe oder eins gebe und 29 sind beleidigt, setzen wir den halt aufs Podium für alle. So, ne?
Ja.
Und das machen sie beim DFB eigentlich echt gut. Löw ist natürlich immer bei der Abschluss-PK vor den Spielen dabei. Ich finde Löw in einer PK auch immer recht ausdrucksstark. Das werden jetzt vielleicht nicht alle unterschreiben, aber ich finde Jogi eigentlich, der überlegt sich oft was, hat auch oft was zu sagen. Albern wurde es dann halt oft bei Turnieren, wo man dann über Tage, ja fast Wochen, dann irgendwie den Torwarttrainer dahingesetzt hat oder den dritten Co-Trainer, wo ich dann auch sage, okay, aber selbst wenn der was zu erzählen hat, ist es halt schwierig, den zu verkaufen, ne, für viele Medien. Also, Und dann,
vorher fliegt er hin, oder? Also so Mittwoch wäre er geflogen.
Genau, Mittwoch wären wir geflogen, also sprich gestern nach Madrid dann. Und da gibt es dann ja meist zur Anstoßzeit ein Abschlusstraining mit Pressekonferenz und am Spieltag dann halt nach dem Spiel nochmal die übliche Spieltags-PK. Freitag werden wir dann, normalerweise geht es am Tag nach dem Spiel dann weiter. In dem Fall hätten sie sich jetzt sogar noch bis Montag 3 Tage in Madrid gegönnt, weshalb es umso bescheidener ist, dass diese Reise ausfällt, weil es gibt ja auch schlechtere Städte auf diesem Planeten. Ja. Und da hätten
Madrid
sie
ist echt schön.
Ja. Genau, und da hätten sie tatsächlich auch dann ja das Ganze mal so ein bisschen Teambuilding-mäßig noch gemacht in Madrid.
Wo hätten die gespielt? Im Bernabeu oder im Wanda Metropolitano?
Im Atletico-Stadion, wo letztes Jahr das Champions League-Finale war. Ja. Wären dann am Montag nach Nürnberg geflogen, wo es am Dienstag gegen Italien gegangen wäre, sozusagen. Ja. Und das ist ein bisschen schade natürlich, dass das ausfällt. Wir hatten am Montag auch wieder unsere Network Night. Das ist eine Veranstaltung, so die wir für die Branche gemacht haben bei den letzten Länderspielen, so mit Kollegen aus der Fußballszene, sei es Journalisten, Berater, Ex-Spieler, eigentlich immer so einen bunten Abend gehabt haben. Hätten wir jetzt am Montag in Nürnberg auch wieder gemacht. Mhm. Muss natürlich auch ausfallen. Mhm. So ist es. Mhm. Aber wir waren letztes Mal, Wolf, haben wir die Zeit wurde knapp wieder mal und wir sind eigentlich unterbrochen worden bei was ich sehr, sehr spannend fand, nämlich mal über die schönsten Spiele deiner und unserer Karriere zu reden. Du hast das Finale d'Orm, hattest du erwähnt.
Wenn wir jetzt bei der Nationalmannschaft bleiben, ne? Mhm. Ich bin ja, also ich muss ja sagen, ich habe ja mit der Nationalmannschaft relativ wenig am Wickel. Also ich habe die WM 2002 gemacht, ich habe die WM 2006 gemacht und ich habe die WM 2018 gemacht. Und jetzt, also zum Beispiel 14, das hatte ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, wo ich fast das Finale mit Lemmy von Motorhead geguckt
ja,
hätte.
Ja, legendäre Geschichte auch.
Ja, aber ich kenne jetzt die Nationalmannschaft eher als reiner Konsument, also mhm. aus reiner Zuschauersicht. Weil ich auch 2-2, 2-6 hatte ich mit der deutschen Nationalmannschaft nichts zu tun und 2018 war es dann relativ, also war es jetzt nicht so viel, ne? Mhm. Also es waren halt so drei Spielchen. War relativ schnell vorbei. Ja,
also. Ja, also ich habe das erste Turnier, was ich gemacht habe, war 2002, war ich nicht vor Ort, habe ich in München bei der Sportbild damals gehockt in der Redaktion und da die Fahnen hochgehalten und dann ja. Eigentlich ab 2006 auch war das erste Turnier, was ich wirklich, wo ich als Reporter unterwegs war und seitdem ununterbrochen. Es war jetzt 2014 war natürlich ein Highlight mit dem WM-Titel und da würde ich auch gleich mein Stadion-Highlight mit in Verbindung bringen und zwar nicht das Finale, sondern logischerweise das Halbfinale, ja, 7-1. Das 7-1. Das war einfach so surreal. Also ich glaube, da kann man wirklich seinen Enkelkindern noch von erzählen, dass man da dabei gewesen ist, sei es als Fan, ja. Reporter oder eigentlich auch sogar vorm Fernsehbildschirm, wobei es im Stadion natürlich nochmal speziell war. Also wenn ich das kurz erzählen darf, man hat diesen ganzen Tag noch so präsent. Also wir sind dann, du wirst dann ja mit, wenn du mit der Nationalmannschaft unterwegs bist, bist du eigentlich in einem Tross unterwegs mit den Spielerfrauen und ich glaube, es heißt Family and Friends, so heißt es. okay. Und da waren unter anderem dann halt Lena Gerke und der Vater von Kevin Großkreuz, also auch sehr unterschiedliche Menschen da mit dabei.
Findest du, dass die so unterschiedlich sind?
Das ist jetzt mal Aussehungssache. Okay. Auf jeden Fall sehr lustig. Also man freundet sich dann ja auch an. Dann ist dieser, wie heißt der, der von Germany's Next Topmodel, der Thomas Hajo.
Ja.
Der war auch immer mit dabei. Ja, immer mit dem Tross von Schweinsteiger. Also man wundert sich da auch manchmal, was da für lustige Vögel dann mit dabei sind, mit denen man jetzt so gar nicht rechnet. Ne? Natürlich weißt du, wer zu wem gehört, bei den Spielerfrauen oder Eltern oder so.
Ist das immer so klar?
Ja. Das sollte. Die haben am meisten Trikot an mit dem Namen drauf, das hilft. worauf wollte ich jetzt hinaus? Wir sind.
Und Sie sind, wenn Sie sich
kommen, genau, können Sie sich mal kurz umdrehen? Ja.
Ah, verstehe. Gut.
Wir kamen dann mit denen da an und dann wirst du halt im Bus dann zum Stadion gefahren und da war es wirklich so. Wir hatten so viel Zeit. Bis das Spiel losging, ich sag jetzt mal 5-6 Stunden vorm Spiel sind wir schon vom Flughafen zum Stadion gefahren worden und selbst da hat diese Stadt so gebrannt. Also du hattest das Gefühl, du kamst dir vor wie in so einem riesigen Bienenschwarm. Also es hat gesummt die ganze Zeit. Alle Leute trugen gelbe Trikots und Schals und haben getanzt und Trommeln, wie es halt in Brasilien so ist, ne? Und du hast wirklich das Gefühl gehabt, so die ganze Stadt, das ganze Land fiebert diesem Spiel entgegen. Und als dann im Stadion die Nationalhymne anfing, habe ich gedacht, die werden uns auffressen. Ne? Also die haben ja, das war ja das Spiel, wo Neymar nicht mitspielte und die haben doch dann das...
Ja, der hatte es im Rücken.
Genau.
Ne? Da gab es irgendwie, war das Kolumbien?
Richtig, Viertelfinale.
Vorher, wo ihm einer ins Kreuz gesprungen ist? Ja.
Und dann haben sie doch sein Trikot hochgehalten und alle voller Inbrunst diese Hymne gesungen. Und ich habe gedacht, okay, also das wird heute, das kann richtig böse werden. Und dann steht es irgendwie 18 Minuten später 3-0 für Deutschland. Es war wie, Wolf, das habe ich wirklich noch nie erlebt. Es war in diesem Stadion, wo eine unfassbare Stimmung war, als hättest du den Stecker rausgezogen und du konntest nichts mehr hören. Du konntest eine Stecknadel fallen hören. Nach einer Viertelstunde kamen die ersten Bilder über den Monitor, wo Kinder weinten, wo Zuschauer das Stadion verließen. Es war absurd. Und auch wenn du dann in die Gesichter der Kollegen oder dann auf der Bank geguckt hast, Yogi und Co., Ersatzspieler, die haben das ja alle bis heute selber nicht begriffen, was da passiert ist.
Ja.
Also, und wenn du dir, ich weiß nicht, ob du dir das Spiel im Nachhinein nochmal angeguckt hast, ich habe kürzlich mal wieder so einen Rückblick gesehen, wo die nochmal die Tore gezeigt haben. Es war ja ein Tor schöner rausgespielt als das andere.
Ja, ja, klar. Das ist, also du hast, die wurden mit chirurgischer Präzision wurden die zerlegt. Ja. Und auch und schön. Also es war vollkommen skurril. Ich habe es in Berlin gesehen, weil ich da durchgehend eine Gast in einer Talkshow war und habe praktisch die komplette WM in Berlin verbracht. Es war völlig, also die Leute waren auch nicht fähig quasi zu jubeln, also Fanmeile, klar, aber man war Zeuge von etwas ganz Großem. Und da saßen alle da um mich rum mit offenen Augen. Also das 1-0 wurde frenetisch bejubelt, aber dann beim 3-4-0, 5-0 hast du dir gedacht, also Junge. Und irgendwann hast du dann sogar ein Stück weit Mitleid bekommen, auch mit den Brasilianern.
Genau.
Das ist ja, die ja schon während der Hymne geweint haben, vor Freude und vor Glück und weil sie nicht hinwussten mit ihren Emotionen. Und da ging's dann, also das war Trauer, gespenstische Trauer.
Und du hast genau den entscheidenden Punkt gesagt, wo ich finde, das habe ich so in der Form noch nie erlebt, dass man sich, also unser einer ja sowieso nicht, weil du in dem Moment natürlich zur Berichterstattung da bist, aber feststellbar an den deutschen Fans auch vor Ort, und an den Spielern, die konnten sich nicht richtig freuen. Also die konnten dieses 7-1 überhaupt nicht dementsprechend würdigen, weil es so surreal war. Genau, was du gesagt hast.
Ja.
Es war, man war Teil eines Weltwunders fast auf dem Fußballplatz, was es so wahrscheinlich in der Form nie wieder geben wird. Und das fand ich...
Es war so atemloses Staunen.
Genau. Und das hat wiederum Löw danach auch perfekt auf den Punkt gebracht, wo er gesagt hat, so als er dann irgendwie Monate später mal gefragt wurde, was sein Highlight war bei dieser WM, sagt er, das war, wie die Brasilianer uns verabschiedet haben, als wir da vom Flughafen weggeflogen sind nach dem 7-1. Da standen irgendwie 200-300 Brasilianer am Flughafen und haben applaudiert. Und haben sich bedankt, dass Deutschland halt sich so fair in diesem nach diesem 7-1 verhalten hat und nicht sich lustig gemacht hat, ne, noch irgendwie den Gegner verhöhnt hat. Das hat's ja alles auch schon gegeben bei anderen Teams. Und ich sag mal so, die Gefahr ist groß in so einem Moment, dass man durchdreht als Spieler, kann ich mir vorstellen. Und
dass du völlig hyperventilierst, ne?
Genau.
Ja.
Und das haben sie nicht gemacht und das haben die Brasilianer denen auch hoch angerechnet. Und im Finale hatte Deutschland, überraschenderweise auch, weil es gegen Argentinien ging, aber auch aufgrund dieses epischen und fairen Halbfinals, hatten die natürlich die Brasilianer auch komplett im Rücken dann, ne, beim Endspiel. Also gegen Argentinien natürlich sowieso. Aber ich würde jetzt mal behaupten, wenn es da im Halbfinale böse zugegangen wäre und Deutschland hätte sich da lustig gemacht und daneben benommen, dann wären die Brasilianer wahrscheinlich, hätten die sich das gar nicht angeschaut oder wären neutral gewesen, aber hätten sicherlich nicht Deutschland noch unterstützt. Und so war es einfach, es war von A bis Z ein Höhepunkt der deutschen Fußballhistorie, also definitiv.
Ja.
Mit allem, was dazugehört. Ja. Also,
Total. Also du hast dann auch den Fernseher aufgemacht und hast dir gedacht, also da waren wir jetzt bei etwas ganz Großartigem dabei. Das ist einfach, also sehe ich schon auch so. Ich hatte so ein ähnliches Gefühl, das hat mit der deutschen Nationalmannschaft jetzt nichts zu tun, aber ich war 2005 beim Champions-League-Finale mit dabei. Mhm. Und das war, wenn du dich noch erinnerst, Liverpool gegen AC Milan.
3-0 zur Halbzeit.
Die Meine führten zur Pause 3-0 um uns rum. Es war, also vom Gefühl her, war das ganze Stadion voll mit Liverpooler Fans, bis auf diese eine Kurve, wo halt Milan-Fans waren.
Was würdest du sagen, so vom Verhältnis 80-20, 90-10 oder?
80, wahrscheinlich so 85-15, so irgendwie, also irgendwie so in der Größenordnung. Und da wo wir saßen, war halt ein ganz ein richtig großer Pulk auch von Liverpool-Fans, und da saßen also Väter mit ihren Kindern zur Pause. Die Kinder haben geweint, die waren absolut fassungslos. Da mussten Väter hielten ihren Kindern das Telefon ans Ohr, damit die Mutter zu Hause die jetzt beruhigt und sagt, hey, es ist auch nur Fußball, es ist jetzt alles nicht so wild. Und was dann im Verlauf dieser zweiten Hälfte und dann auch in der Verlängerung passierte, also die holen das auf, da läuft sie, wenn ich dran denke, und dann schmeißen sie ihre Kinder, die gleichen Kinder, die vorher noch geheult haben, werden von ihren Vätern dann beim Ausgleichstreffer fast aufs Feld geschmissen vor Freude. Und es ist alles wieder gut. Also wenn es ein Spiel gibt, das ich gerne kommentiert hätte, dann wäre es das gewesen, weil das war ein solch krasser Verlauf. Also das war natürlich in der ganzen Dramaturgie her anders als das, was 2014
genau,
passiert.
Genau, ganz anders. Aber nicht.
Du bist da als Neutraler, bist du da rausgegangen und hast dir gedacht, um Himmels Willen, wo war ich denn hier jetzt dabei? Also was war das denn jetzt für ein Ding?
Und soll ich dir sagen, warum mir das doppelt wehtut, dass du das jetzt erzählst? Zum einen ärgere ich mich natürlich, dass ich selber da nicht dabei war, weil es war
2005.
Ja, genau. Weil es absolut bin ich komplett bei dir. Eine der größten Wenden war, die es jemals gab, und dann auf dem Niveau und dann auch noch mit der Beteiligung von Liverpool und so weiter und so weiter. Überragend, episch. Und ich war damals mit einem Kumpel in Kanada im Urlaub.
Ja.
Und wirklich, das ist auch so skurril, wenn du das jetzt hörst. Wir waren logischerweise Zeitverschiebung. Ich würde mal sagen, es war da 13 Uhr mittags, 12 Uhr mittags, sowas um den Dreh. Ja. Und wir waren in Edmonton in einer Mall. Und ich war, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben in so einer Mall. Da war halt irgendwie ein Eishockey, also ein Eisfeld in dieser Mall, eine Achterbahn, also so,
Kaufhäusern genau. drin ist. Ne?
Also es war wirklich mit Abstand größte Mall, in der ich auf jeden Fall bis dahin war. Und wir wussten, natürlich wussten wir, dass das Champions-League-Finale ist, und haben uns dann Platz genommen in einem Lokal namens Hooters. Dürfte den meisten ein Begriff sein. Ja. Nette Bedienung, es lief Fußball, es gab Bier und Chicken Wings, also eigentlich mega. Und es stand, glaube ich, 1-0, als wir uns hinsetzten, und dann fiel ja relativ schnell das 2- und 3-0. Wir aßen auf und haben gesagt, okay, Thema ist, der Drops ist gelutscht.
Du hast das Ende nicht gesehen.
Und es ist kein Witz. Es spielte ja auch noch der AC Milan mit. Also das heißt, es war ja unmöglich, dass diese Mannschaft drei Tore in einer Halbzeit kassieren würde. Das war einfach nicht möglich. Also haben wir gesagt, gehen wir schön weiter shoppen. Und dann irgendwann sind wir an diesem Hooters wieder vorbeigelaufen auf dem Rückweg, anderthalb, zwei Stunden später. Und da lief gerade das Elfmeterschießen. Und da haben wir uns kurz angeguckt und haben gesagt, ey, was sind wir für Panneköppe, ne? Wir hatten ja wirklich keinen Stress. Also wir hätten auch einfach ganz entspannt dieses Fußballspiel da weitergucken können und danach noch shoppen. Vielleicht hätten wir es nicht mehr geschafft, aber du weißt, auf was ich hinaus will. Und so haben wir dieses Spiel verpasst. Wir haben dann, glaube ich, noch die letzten drei Elfmeter oder so haben wir dann noch gesehen und uns an der Scheibe die Nasenplatt gedrückt. Aber das war's dann. Und diese Wende, das kannst du dir dann ja auch danach real life natürlich nochmal angucken. Habe ich auch tausendmal gemacht. Aber es ist nicht das Gleiche.
Du kommst nicht mehr in diese Stimmung rein. Also es war so beeindruckend. Es war, Männer haben geweint, Kinder haben geweint. Zur Pause. Es sind Menschen auch nach Hause gegangen, die sind dann, oder rausgegangen, die sind dann wieder zurückgekommen. Also es war völlig abgedreht, was da passierte. Und wir waren am Abend dann, also wir waren dann nach dem Spiel, was heißt am Abend? Das ist ja dann
spät in der Nacht.
Mit Elfmeterschießen. Ja. Mitten in der Nacht sind wir in Istanbul noch in einen Club gegangen. Und in dem Club saßen dann Wladimir Smica und Milan Baroš. Also gerade frisch gebackene Champions League Sieger und haben sich da also eine Zigarre geraucht und hatten also Damen im Arm, und es war klar, dass es nicht die eigenen waren. Und auf einmal erhob sich eine Masse Mensch, die auch mit am Tisch saß, und machte so eine Kopfbewegung, also so nach dem Motto, so, wir gehen jetzt. Mhm. Ne? Also das war keine Ahnung, ob es ein Türke war oder ob es ein Russe war oder so, halt wirklich, das war ein Mensch, dem es schmeckt, ne? Und der stand also, er erhob sich, goldbehangen, und machte mit dem Kopf so eine Bewegung, so nach links, so ein leichter Zucker nach links. Die beiden Damen standen also auf, und zwei frisch gebackene Champions League Sieger guckten sich etwas verdattert an, dass sie
und sie wurden verlassen.
Dass sie an diesem Abend doch noch was verloren hatten. Und Baros sagte also zu Wladimir Smica: Vladi, you are the Smica. Legendär.
Das ist, das glaube ich. Das werden die auch nicht allzu häufig erlebt haben, wahrscheinlich.
Absolut. Und vor allen Dingen an dem Abend, wo du eigentlich das Gefühl hast, es geht alles schwer. Ja. Und wobei ich habe mit Liverpool ja noch ein geiles Ding erlebt, vergangene Saison gegen Barcelona. Das war so ähnlich. Und das ist auch tatsächlich ein Spiel, was ich mir im Nachgang dann noch mal angeguckt habe, weil ich es einfach so. Weil ich es so beeindruckend fand und weil ich einfach nochmal hören wollte, so, also das war dann auch schon noch ein Stück weit auch Qualitätskontrolle für mich, einfach um zu gucken. Ich hatte ein gutes Gefühl und wollte mal wissen, ob das bestätigt wird. Ja, mit der Ecke von Trent Alexander-Arnold, Origi in der Mitte, und also auch ein Spiel, wo alles ging und wo du merktest, was für eine Kraft dieses Stadion hat, was für eine Kraft ein Stadion entwickeln kann.
Das hast du ja schon oft beschrieben, auch in deinem Buch, Wolf, wo ich damals wirklich an deinen Lippen hing, als du die Lesung da gemacht hast. Also das war ja Anfield, dieser Mythos Anfield ist wirklich kaum zu beschreiben. Ich hatte auch da, das wäre auch in meinen Top 5 zumindest, ein Spiel, wo es ähnlich war, wo eine ähnliche Dynamik sich entwickelte, war kann ich das Jahr dir leider nicht mehr sagen. Es war Klopp gegen Tuchel. Liverpool-Dortmund. Hinspiel hatte Dortmund, glaube ich.
Ja, da war ich auch. Da war ich auch. Das war Euroleague.
4-3, ne?
Achtelfinale,
4-3.
Ja. Mit Lovren.
Richtig, wo Dortmund nach kürzester Zeit 2-0 führte. Mkhitaryan, glaube ich, und hatte das Ding, da war eigentlich der Deckel drauf, ne? Und dann haben sie auch wirklich hergespielt. Und dann kam Liverpool nochmal angepeitscht von Kloppo in Bestform, wie er da an der Seite immer wieder das Publikum anheizte. Und dann kam Liverpool aus dem Nichts nochmal zurück und machte dann in der, was? Ich glaube, es war Nachspielzeit, ne? Das 4-3, viel in der Nachspielzeit.
Ja.
Das war auch unglaublich, was da passierte nach diesem Tor. Also Anfield hat natürlich diese Magie, wie kaum ein anderes Stadion wahrscheinlich auf der ganzen Welt, ne? Also mein Traum war es immer, deshalb wäre es auch in den Top 5, obwohl jetzt das Spiel an sich nicht so spektakulär war und die Rahmenbedingungen auch nicht, aber es war einfach immer mein Traum als Kind, dieses Stadion mal bei einem Fußballspiel zu erleben, war Bombonera. Ja. Durfte ich letztes Jahr, hatte meine Freundin mir geschenkt, waren wir bei einem Heimspiel vom Boca in der Bombonera. Ja. Das war einfach auch, werde ich auch nie vergessen. Also einfach großartig. Ne? Auch da, dieses ganze Drumherum, der ganze Stadtteil ist ja schon in Blau und Gelb angemalt und Diego lacht ja an jeder Ecke als Pappfigur oder in Form eines Clowns, der sich verkleidet hat, entgegen. Ja. Es ist, da wird einfach Fußball gelebt, ne? Und
da will ich auch unbedingt nochmal. Das will ich mir unbedingt nochmal angucken. Und ich würde auch sehr gerne nochmal ins Aztekenstadion nach Mexiko
ziehen. Ich auch noch nie. Ist auch ein schwarzer Fleck noch.
Also vielleicht sogar zu einem Mexiko, USA oder
sowas. So wäre geil, ne? Ja, irgendein Länderspiel, wo es dann wirklich auch nochmal richtig abgeht. Also Bombonera war insofern etwas kurios, weil in Argentinien gab es auch irgendeine Krise und die mussten mehrfach den Start der Liga verlegen. Und das Spiel fand dann statt am Sonntagmorgen um 11 Uhr.
Ja.
Das ist natürlich ein bisschen was anderes, als ob du...
Ungewöhnlich, genau, aber möglich. Richtig,
aber es wäre natürlich wahrscheinlich noch deutlich cooler gewesen, am Samstagabend um 22 Uhr mit Pyro und den Jungs, die sich den Tag über schon bunte Bilder herbeigetrunken haben, erarbeitet haben. So war es dann Sonntagmorgen, 11 Uhr, aber es war trotzdem cool, also es war mega. Wir hatten leider, du kriegst ja auch nur Karten, als Touri kommst du ja gar nicht an Tickets ran, also hatte meine Freundin über so eine Reiseagentur die Tickets besorgt, wo du dann Dauerkarten bekommst von Menschen, die an dem Tag nicht können. Du bist aber Teil einer Reisegruppe, wirst wirklich abgeholt wie beim Hotel, da sitzen schon irgendwie 10 Leute im Bus und dann holst du die nächsten ab und irgendwann geht's dann zum Stadion, ein Reisemarschall ist dabei und sagt dir dann, wo es reingeht und wo du zu sitzen hast und dann drückst du nachher die Dauerkarte wieder in der Hand und in der nächsten Woche benutzt die jemand anders. Also alleine das Prozedere war schon spektakulär, aber ich bin wirklich an diesem Tag, glaube ich, um 6 Uhr aufgestanden. Wir sollten, glaube ich, um 9 Uhr abgeholt werden oder 8:30, weil ich halt so nervös war und auf keinen Fall irgendwas verpassen wollte. Und meine Freundin dann auch mal schon, ja, jetzt bleib mal locker und die kommen ja gleich schon. Und stand dann auch im Austausch mit diesem Reisemarschall. Und da zwei, ich glaube, überraschenderweise waren es Iren. Die hatten sich am Tag davor etwas verhoben und schafften es nicht in diesem Bus und dementsprechend kam der Bus nicht und wir standen schon da und ich hatte wirklich Panik, dass wir dieses Spiel verpassen und dann kamen wir, ich würde mal sagen, also eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde später kam der Bus erst bei uns an am Hotel, als ursprünglich geplant. Ich war schon kletschnass geschwitzt, weil aufgrund von Sorge. Und dann sind wir nochmal an deren Hotel vorbeigefahren, haben dann von der Rezeption nochmal bei denen auf dem Zimmer anrufen lassen. Kein Ton, kein Mucks. Und tatsächlich haben wir es dann geschafft und die Jungs kamen zur zweiten Halbzeit.
Okay. Sind dann irgendwie eine. Wie ist es, erinnerst du den Gegner noch?
Nee. Es war eine Mannschaft, die ich tatsächlich auch nicht kannte. Also eine.
Lanús, Huracán.
Nee.
Racing.
Auch nicht. Die können dich.
San Lorenzo.
San Lorenzo könnte gewesen sein. Könnte ist ich.
Vélez Sarsfield.
Nee, die kenne ich ja. Ganz auf einem anderen Planeten lebe ich auch nicht, Wolf. Ich glaube, sie kamen aus
Santa Fe, Colón.
Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich müsste jetzt lügen.
Newell's Old Boys.
Ich würde lügen.
Auch Santa Fe.
Ich würde lügen.
Newell's Old Boys?
Ich kann es dir nicht sagen. Das Spiel ging 1-0 aus, das kann ich dir sagen. Und Carlos Tevez spielte mit, was mich sehr überrascht.
Ja,
gut,
das ist ja. Ja. Ja, ja.
Ich würde sagen, wir setzen das Ganze fort, Wolf, am nächsten Dienstag, nämlich dann, wenn Deutschland gegen Italien gespielt hätte. Und dann will ich hören, was du noch für Highlights im Stadion erlebt hast. Ich habe noch ein paar. Was war denn, kannst du dich an dein erstes Fußballspiel vielleicht das noch zum Abschluss im Stadion erinnern?
Ich glaube, mein erstes Fußballspiel im Stadion war, oder was heißt, ich glaube, das weiß ich ziemlich sicher, aber ich weiß es ja nicht mehr. VfB Stuttgart gegen 1. FC Kaiserslautern. Weil ich bin im Großraum Stuttgart groß geworden. Damals hieß es noch Neckarstadion, war mein Tor zur Bundesliga. Geil.
Wie alt warst du ungefähr?
Also es war eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit des VfB. Also es war, die sind, glaube ich, 84 Meister geworden. Ich war, glaube ich, in dem Meisterjahr. Helmut Benthaus war Trainer.
Oh, der alte Schweizer, der war in Basel auch.
War es 84? Oder
mit Fritz Walter noch,
Fritz Walter, Kelch, Ulicher, Allgöwer,
Sigo Winson. Schön.
Ja, Helmut Rohleder im Tor, so. Das ist, also deshalb ist auch meine Verbindung zum VfB ist besonders.
Klar, das bleibt nie aus. Das bleibt nie aus. Ja. Vielleicht wirklich ganz zum Abschluss, wir sind schon übelst in der Nachspielzeit, aber in Corona-Zeiten finde ich, kann man uns das nicht übel nehmen. Kennst du die beste Geschichte von Fritz Walter? Die hat mir mal, ich glaube, der ehemalige...
der Jürgen Klinsmann und ich sind ein super Trio, oder?
Nee, der wurde zu Weihnachtsfeier eingeladen. Das hat mir, glaube ich, mal der ehemalige Pressesprecher erzählt. Das ist wirklich gut, die Geschichte. Es gab Einladungen damals noch per Brief, logischerweise, für die Weihnachtsfeier des VfB. Und dann kriegt er einen Anruf von der Sekretärin oder wer auch immer die Einladung rausgeschickt hat und fragte dann den Fritz, wie der nochmal seine Frau heißt. Und dann antwortet er, Mäh, was ist das? Ich kann leider nicht Schwäbisch nachmachen. Was ist das für eine doofe Frage? Natürlich.
Was ist das für eine doofe Frage?
Die heißt Walter. So.
Was ist das für eine doofe Frage? Walter heißt die.
Siehst du, du kannst es perfekt nachmachen. So, ich hoffe, wir konnten euch mit dieser schönen Anekdote eines legendären VfB-Stürmers, den Wolfuß, damals in seinem ersten Live-Spiel im altehrwürdigen Neckarstadion gesehen hat, in den Tag entlassen. Bleibt uns gewogen, bleibt vor allen Dingen gesund in diesen Tagen. Passt auf euch auf und wir hören uns wieder am kommenden Dienstag.
Ich freue mich. Wart nicht bleiben und tschüss.